Wenn es klappt, ist super. Wenn es nicht klappt, ist es vernichtend. Und das ist ein hohes Risiko. Also vermeide ich herausfordernde Aufgaben. Das wirkt sich wiederum auf die Selbstwirksamkeit aus, weil ich dann ja nicht erlebe, ich kann schwere Sachen schaffen, ich habe Fähigkeiten dafür, ich kriege das irgendwie hin, ja, kann mir diese Kompetenzen auch nicht aneignen. Und auch fürs Imposter-Syndrom, das ist genau dieses, ich werde entdeckt werden, eigentlich bin ich gar nicht so schlau. Viele Leute denken, ein hoher Selbstwert führt dazu, dass ich mich immer durchsetze, dass ich arrogant bin, eingebildet oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern gerade die Selbstakzeptanz führt dazu, dass das ein sehr menschlicher und reifer Umgang mit mir und mit anderen ist, auf eine sehr konstruktive Art und Weise.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Erwin.
Hallo Lina und hallo Frauke Niehus, unser Gast heute.
Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
Wir freuen uns sehr, weil Frauke Niehus ist vielen von unseren Hörern ein Begriff. Ich brauche sie nicht großartig vorstellen, was ich natürlich trotzdem tue. Wir sind immer wieder darauf hingewiesen worden, mach doch mal eine Sendung mit Frauke. Und ja, von daher freuen wir uns sehr, dass es heute endlich klappt. Ich sag nur mal ganz kurz, wer du bist, von deiner Webseite mehr oder weniger abgelesen, Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin, Fortbildung in klientenzentrierter Gesprächsführung, Trainerin emotionaler Kompetenzen, TEK-Trainerin, Hypnosetherapeutin und noch einiges mehr. Ich erspare mir jetzt mal die diversen Lehrtätigkeiten und Dozententätigkeiten. Ich war beeindruckt und bin ehrlich gesagt vor dieser Sendung ein bisschen nervös gewesen, was mir bisher noch nie passiert ist. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, das freut mich und um Gottes Willen auf keinen Fall nervös sein. Es ist einfach, weil mir wie vielen anderen schnell langweilig wird und mein Beruf hat die Möglichkeit, immer was Neues zu erschließen. Das ist super.
Du erschließt aber ziemlich viel, ziemlich schnell.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn andere in dem Job wären, das bietet sich wirklich an.
Frauke ist bekannt bei Mensa und natürlich darüber hinaus, weil sie sich sehr mit Hoch- und Höchstbegabung beschäftigt. Eines ihrer vielen Webauftritte ist auch dieses Portal zum Thema Hochbegabung. Das heißt, Können macht Spaß. Überhaupt, ihr Internetpräsenz ist ebenso beeindruckend wie die Liste, die ich eben vorgelesen habe, weil, was ich sehr toll finde, sie sehr viel Materialien zu den verschiedenen Themen zur Verfügung stellt. Also nicht nur Hinweise gibt und Links und so weiter, sondern es gibt wahnsinnig viel zu lesen. Und wer sich für diese Themen interessiert, kann dort wirklich übermäßig viel Material bekommen. Ich habe mich die letzten Tage damit beschäftigt und von daher großer Respekt. Außerdem ist sie natürlich Mitglied bei Mensa. Was heißt natürlich? Sie ist es seit 2013 und Mitglied in der 999 Society. Das erkläre ich jetzt nicht. Wer möchte, kann sich das googeln, was aber auch nochmal was sehr Spezielles ist. Also von daher in jeder Hinsicht kompetent. Und wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass wir uns auf ein Thema beschränken, nämlich auf ihr Selbstwertmodell, was sie entwickelt hat. So, und jetzt höre ich mal auf zu reden und gebe dir das Wort. Was ist dieses Selbstwertmodell? Wofür ist es gut? Was kann ich damit anfangen? Wo finde ich nähere Informationen? Bitte sehr, Frauke.
Okay. Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren und jetzt keinen Druck auf mich. Genau. Also das Thema Selbstwert, ich bin ja auch Psychotherapeutin und Coach und das Thema Selbstwert ist mir ganz oft begegnet. In fast allen Veränderungsprozessen, wenn die Leute zu mir kommen, explizit oder implizit, spielt das Thema Selbstwert eine Rolle. Und dann habe ich auch versucht, den Leuten da weiterzuhelfen, sie zu unterstützen, den Selbstwert zu stärken und habe immer wieder festgestellt, dass das nicht so funktioniert, wie der Klient oder die Klientin und ich mir das vorstellen. Also ganz häufig war es so, dass die Leute gesagt haben, ja, wenn sie das sagen, vom Kopf her weiß ich das kurzfristig, aber ich krieg's irgendwie nicht in den Bauch, ich kann es nicht fühlen, es bleibt nicht langfristig effektiv bestehen. Das verpufft irgendwie so wieder. Das war das eine. Und das andere war, dass ich auch selber gemerkt habe, selbst wenn wir eine gute Stunde hatten, ich das Gefühl hatte, der Klient ist gestärkt, der auch selber gesagt hat, das hat mir richtig gut getan, ich fühle mich jetzt anders. Und wenn er dann zur nächsten Stunde, vielleicht eine Woche später wieder kam, dann war es ganz häufig so, dass auch wirklich da fast alles wieder verpufft war und wir wieder von null oder fast von null anfangen konnten. Und dann habe ich überlegt damals, woran liegt es? und habe gedacht, ich mach's nicht gut genug oder ich kenne mich nicht gut genug aus und habe angefangen zu suchen und habe nur ganz, ganz wenig gefunden. Also die meisten Selbstwertmethoden zielen darauf ab, dem Klienten irgendwie seine Stärken bewusst zu machen. Habe ich auch gemacht, aber hat nicht ausgereicht. Also dann habe ich praktisch aus der Not raus selber ein Selbstwertmodell entwickelt, so aus der Praxis für die Praxis. Und die Idee war, dass das nicht einfach ganz pauschal ist, sondern dass der Selbstwert sich in verschiedene Facetten aufteilen lässt oder verschiedene Faktoren oder Schichten. Und dass man nicht einfach so eine Gießkannenintervention macht, sondern dass man schaut, gibt 5 Faktoren. Was ist jetzt für mich persönlich der relevante Faktor? Woran hängt es besonders? Und dann dafür ganz gezielt Methoden anwendet und daran gezielt arbeitet. Und das ist deutlich effektiver, als wenn ich so eine Pauschalgeschichte mache. Und vielleicht zum Hintergrund auch noch, woher kommt das? Ich glaube, dass das Thema Selbstwert ist ja hochrelevant, aber in der Forschung, Selbstwert ist keine Diagnose. Es gibt in unseren Diagnostika, in denen wir Psychotherapeuten oder in denen wir im medizinischen System diagnostizieren, keine Selbstwertstörung. Selbstwert kommt nur bei bestimmten Störungen, wie zum Beispiel Depressionen, als ein Teilsymptom vor. Aber die psychotherapeutische Forschung forscht vor allem diagnosespezifisch. Also wir haben ganz viel Forschung und Manuale zu Panikattacken oder zu Zwangsstörungen oder sowas. Aber da Selbstwert keine Diagnose ist, geht es, glaube ich, in der Erforschung und in der differenzierten fachlichen Betrachtung ein bisschen unter. So erkläre ich mir das und so kann es zu dieser Situation gekommen sein.
Darf ich da was zwischenfragen? Du sagst, Selbstwert ist keine Diagnose. Du sagst, dass das nicht so im Mittelpunkt steht der psychologischen Forschung. Ich habe oder wir haben bei Mensa und auch im Rahmen unseres Podcasts immer wieder die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Hochbegabten das Selbstwertproblem ein sehr zentrales ist. Also wie ich mich selber wahrnehme, dass ich meine PS nicht auf die Straße kriege etc. Wie kommt das zusammen, dass es in der Wissenschaft offensichtlich eher am Rande steht, aber doch für viele eine ganz zentrale Frage ist? Und in dem Zusammenhang auch, ich habe deine 5 Faktoren durchgelesen und da geht es bei dem ersten um das Grundgefühl. Also dass ich für mich von meinen Eltern ganz früh in der Kindheit ein gutes Grundgefühl vermittelt bekomme, also dass ich anerkannt bin, dass ich so wie ich bin in Ordnung bin. Und wenn es da hapert, wie kann ich da wieder rangehen? Das ist ja eine ganz zentrale Geschichte.
Ja, das ist eine hochkomplexe Frage. Mein Vorschlag wäre, dass ich mal das Modell vorstelle und dann bei jedem Faktor vielleicht auch die Brücke schlage zur Hochbegabung. Mir hat die Erfahrung und die Auseinandersetzung in den Beratungen und Therapien mit Hochbegabten ganz viel geholfen, das Modell zu entwickeln, weil da nämlich bewiesenermaßen durch den Test ganz viele Fähigkeiten da sind und trotzdem das Selbstwerterleben oft gering ausgeprägt ist oder problematisch ist. Ich würde es mal darstellen, wenn es okay ist, und dann
bitte
gucken wir bei jedem Faktor. Also ich habe mich für ein Schichtenmodell entschieden und ihr findet das Modell auch auf der Seite der Selbstwertakademie. Da findet ihr das nochmal in der Grafik und in einem Fließtext zum Nachlesen. Ich erkläre es jetzt auditiv und dann kann man aber auch nochmal nachgucken. Ist alles kostenfrei. Und wie gesagt, das ist ein Schichtenmodell und im Kern ist das sogenannte Grundgefühl. Das Grundgefühl sagt oder bestimmt den Range des Selbstwertes. Wenn wir jetzt ausgehen von einem Selbstwerterleben von 0 bis 10, 0 ist schlecht, 10 ist super, dann bestimmt das Grundgefühl, in welchem Range ich mich üblicherweise aufhalte. Also bei einem schlechten Grundgefühl bin ich vielleicht so von 2 bis 4 befinde ich mich üblicherweise. Selbst wenn mir was Tolles passiert, komme ich nur eine kurze Zeit höher und werde dann wieder so in diesen Bereich zurückfallen. Wenn ich ein sehr gutes Grundgefühl habe, bin ich vielleicht zwischen 7 und 9. Und selbst wenn ich meine Herausforderung habe, wird mich das nur eine Zeit lang beschäftigen und ich werde wieder in meinem üblichen Bereich landen. Und das Grundgefühl prägt sich schon sehr früh aus und hat ganz viel zu tun mit Bindungs- und Beziehungserfahrungen, die wir machen. Bin ich gewollt? Fühle ich mich geliebt? Bin ich sicher? Etc. Das heißt, hier haben wir auch einen Anschlusspunkt oder eine Anschlussfähigkeit des Modells zur Bindungstheorie, zu ganz klassischen psychologischen und psychotherapeutischen Theorien in vielerlei Varianten. Aber das Grundgefühl sind nicht nur Bindungs- und Bezugserfahrungen, sondern auch Veranlagungen, körperliche Geschichten spielen eine Rolle. Zum Beispiel mal Wir denken ja netzwerkartig und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann fällt uns das sofort auf und wir halten das schlecht aus. Ne? So, es springt uns ins Auge. Und so ist es mit uns selbst häufig auch. Ne? Oder wir sind kritischer, ich sage jetzt mal, ne, weil wir sozusagen so ein feines Gespür haben, wenn was nicht stimmt und sich das auch relativ intensiv anfühlt für uns. Das haben wir uns selbst gegenüber natürlich auch und das ist natürlich auch eine Veranlagung. Ein kritischerer Teil von uns. Und auch das schlägt sich natürlich im Selbstwerterleben nieder ein Stück weit. Oder meine Hypothese ist, wir wissen aus der Wissenschaft, dass bei Autismus es eine Häufung von Transgender oder Körperdysphorien gibt. Und meine Hypothese ist, dass wir das bei der Hochbegabung auch haben. Das ist wissenschaftlich noch nicht untersucht, aber die Häufigkeit von solchen Themen in der hochbegabten Beratung kann ich mir mittlerweile kaum noch als zufällig vorstellen. Müsste man genau untersuchen, ne? Aber wir wissen ja mittlerweile auch, dass ADHS, Autismus, Hochbegabung, dass es da auch eine Schnittmenge gibt auf den Genen, die dafür verantwortlich sind. Also man hätte auch einen logischen Schluss. Und wenn ich zum Beispiel eine Körperdysphorie oder wie man früher gesagt hat, Transgender habe, dann fühle ich mich auch mit mir selbst einfach nicht so wohl. Ich kann mich selbst nicht annehmen. Ne? Ich habe immer ein Störgefühl mir selber gegenüber. Und auch das sind alles Dinge, die sich im Grundgefühl niederschlagen. Also sowohl Bindungs- und Beziehungserfahrung als auch körperliche Dinge, Veranlagungen. Wenn wir eine längerfristige schwere Depression haben, die geht auch immer mit körperlichen Phänomenen einher und hat eine starke Minderung des Selbstwerts üblicherweise auch.
Ja.
Und auch das wäre sozusagen was Körperliches. Also das wäre das Erste. Dann der zweite Faktor ist die Selbstakzeptanz. Die Selbstakzeptanz hat ganz viel zu tun mit der Stabilität des Selbstwertgefühls. Und die Selbstakzeptanz sagt aus, wie konditional mein Selbstwert ist. Also bin ich in Ordnung, wie ich bin, auch wenn ich mal was nicht hinbekomme, ist mir klar, dass ich einen Grundwert habe, der erhalten bleibt. Das heißt, an wie viel Bedingungen ist mein Selbstwert geknüpft? Ne? Eine schlechte Selbstakzeptanz wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin nur etwas wert, wenn ich schlank bin, ich Leistung bringe, ich anderen helfe oder was auch immer jetzt für mich relevant ist. Und nehmen wir mal dieses ganz klassische Beispiel, ich bin nur etwas wert, wenn ich schlank bin, ne, haben ja viele von uns, dann ist es so, in dem Moment, wo ich gehe morgens auf die Waage, habe 300 Gramm abgenommen, dann ist mein Selbstwert super. Ich gehe morgens auf die Waage, habe 300 Gramm zugenommen, ist blöd, so, ne? Und das heißt, die Selbstakzeptanz, wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann ist mein Selbstwert gut und stabil. Und wenn sie nicht erfüllt sind, dann geht er in den Keller oder schwankt zumindest.
Mhm.
Jetzt ist es so, dass wir Hochbegabte häufig gelernt haben, wir sind ja außerhalb der Norm. Und wir haben oder viele von uns haben die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie nicht okay sind, wie sie sind. Ne? Dass wir von anderen nicht verstanden sind, dass wir nerven, dass wir merkwürdige Reaktionen auf unsere Fragen bekommen, weil sich vielleicht jemand bloßgestellt fühlt. Viele haben eine sehr intensive Reizverarbeitung. Ne? Das heißt, es gibt vielleicht mehr Bedürfnisse, weil wir auf Reize intensiver reagieren. Wir haben andere Interessen, die als ja nicht altersgerecht wahrgenommen werden eventuell. Und das heißt, wir haben häufig schon Rückmeldungen, du bist nicht okay, du müsstest eigentlich anders sein. Und das schwächt die Selbstakzeptanz. Also da haben viele Hochbegabte ein großes Thema mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht in Ordnung, ich müsste anders sein. Andere Leute reagieren komisch auf mich, wünschen sich, dass ich stiller bin oder mich für andere Sachen interessiere oder was auch immer es ist.
Ja, darf ich kurz was dazu fragen?
Klar.
Was du sagst, deckt sich hundertprozentig mit den Erfahrungen, die wir mit uns selber oder im Podcast oder innerhalb von Mensa gemacht haben. Ich habe allerdings auch festgestellt, es gibt da unterschiedliche Sensibilitäten. Also ich kenne Menschen, die wirft es aus der Bahn, wenn die Waage morgens 300 Gramm rauf oder runter geht, platt gesagt. Ich kenne aber auch Leute, wir hatten jemand hier auch mal zu Gast, die haben einen horriblen Werdegang von Elternhaus etc. etc. Also alle Faktoren, wo man sagt, um Gottes Willen. Und die haben sich trotzdem da rausgearbeitet. Also die hatten einen inneren Kern.
Ja.
Lina, ich denke hier an Sandra Bohner, die wir hier zu Gast hatten, wo man sagt, also die sind quasi unzerstörbar. Die haben ein Selbstwertgefühl oder eine Resilienz, die unfassbar ist. Sind solche Sachen angeboren? Ist das einfach Glück? Kann man sowas lernen? Kann man sowas verbessern? Oder wie kommen diese unterschiedlichen Sensibilitäten zustande?
Ja, das ist teils, teils. Also scheint ein Teil zu geben, der angeboren ist. Und es hat natürlich auch eine Lerngeschichte. Also zum Beispiel eine Lerngeschichte wäre auch, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin? Gehe ich eher in die Zuversicht oder gucke ich mir eher das Negative an? Ein ganz großer Teil von Resilienz, das, was du gerade schilderst oder so eine Unerschütterlichkeit, wissen wir auch immer wieder aus der Forschung ist, wie betrachte ich die Dinge und wie betrachte ich Schwierigkeiten? Und extrem hilfreich ist, wenn ich einen Sinn in Dingen finde. Also wir wissen, die Resilienzforschung ist vor allem, oder der Beginn war in der Betrachtung und Erforschung von KZ-Überlebenden. Und auch da sind schlimmste Erlebnisse, die hatten. Und auch da gab es Menschen, die psychisch gesund da rausgekommen sind und sogar noch einen Sinn in der ganzen Sache und da sogar noch positiv was draus ziehen konnten. Und die hat man sich angeguckt, auch in der Forschung. Mhm. Und das sind Leute, die eine Zukunftsorientierung haben, die einen Optimismus haben, die eine Sinnfindung haben. Es sind auch häufig Leute mit einem guten sozialen Netzwerk und es sind häufig Menschen, die doch irgendwo in ihrer Geschichte eine sehr stabile Bindungsperson hatten. Und das ist ganz wichtig auch für uns. Es kann viel schief gehen. Eine sehr gute Bindung kann extrem viel ausgleichen. Also selbst wenn meine Eltern irgendwie richtig, ja, also ich sag mal zerstörerisch vielleicht sogar waren, wenn ich eine Oma hatte, zu der ich immer konnte, bei der ich mich sehr sicher gefühlt habe und eine gute Form von Bindung und Beziehung kennengelernt habe, dann ist das ein ganz großer protektiver Faktor. Bei manchen sind es auch, bei den Hochbegabten, ich habe immer wieder auch Leute hier, die hatten zum Beispiel einen Lehrer oder eine Lehrerin, die ihnen extrem weitergeholfen hat, die dies erkannt hat, die sie gestützt hat, die sie gefördert hat und die sie auch vielleicht die Schulzeit über so ein bisschen begleitet und geschützt hat. Und das sind dann auch häufig Erfahrungen, die sehr stützend sein können, auch wenn viele andere schwierige Erfahrungen stattgefunden haben.
Mhm.
Ja?
Ich hätte auch noch eine kurze Zwischenfrage zu der Selbstakzeptanz bei Hochbegabten. Mhm. Findest du, es gibt einen Unterschied zwischen nicht diagnostizierten Hochbegabten, die zum Beispiel in der Therapie sind wegen Depressionen oder anderem und die Hochbegabung ist gar nicht diagnostiziert und dann wird erst ein Test gemacht, versus diejenigen, die quasi schon früh eine Diagnose bekommen haben und wissen, dass sie hochbegabt sind?
Mhm. Ja, also die Diagnose, wenn ich weiß, dass ich hochbegabt bin, das ändert eigentlich immer was. Und eine Sache, die in der Therapie häufig passiert, ich habe ja ein Fortbildungsinstitut und ich bilde vor allem oder schwerpunktmäßig Psychotherapeuten, Coaches und Ärzte und Ärztinnen aus. Und darunter befinden sich relativ viele Hochbegabte. Ne? Der Medizinertest, zumindest der frühere, war ein verkappter Intelligenztest. Und das heißt, ich habe dann auch in den Seminaren viele Leute, die hochbegabt sind, aber sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Und ich habe dann oft ein ganz gutes Gespür dafür. Und manche kommen auch nach den Seminaren und bitten noch um eine Beratung oder Therapie oder sowas. Und dadurch habe ich immer wieder auch Unentdeckte in einem, glaube ich, gehäuften Anteil im Vergleich. Und wenn wir da den IQ-Test machen und rauskommt, dass sie hochbegabt sind, dann sind es häufig doch recht intensive Prozesse, weil auf einmal eine Erklärung da ist. Und es ist nicht selten, dass es zu einer gesteigerten, also zum gesteigerten Selbstwerterleben und auch zu einer gesteigerten Selbstakzeptanz kommt, weil es plötzlich eine Erklärung gibt, weil viele das Gefühl hatten, ich bin irgendwie anders, ich weiß aber gar nicht, woran es liegt, irgendwas in mir muss falsch sein. Und plötzlich hat man dann den IQ und ich erkläre denen, was damit alles einhergeht, an einer anderen Reizverarbeitung, an Bedürfnissen, die daraus entstehen, an der Art und Weise, wie man die Welt wahrnimmt und strukturiert und sich erschließt etc., dann ist dieses mit mir stimmt was nicht, verschwindet dann mehr und mehr, sondern man kriegt ein Verständnis dafür, warum man so ist. Und es ist auch so, also Selbstakzeptanz heißt nicht zu sagen, ich bin total super.
Mhm.
100% Selbstakzeptanz würde heißen, ich bringe jemanden um und ist super. Muss ich mich nicht hinterfragen, ne? Das will kein Mensch, sondern ja. Selbstakzeptanz heißt, ich sehe meine Stärken, meine Schwächen und trotzdem behalte ich einen liebevollen, verständnisvollen, unterstützenden Blick und Haltung auf mich selbst. Und das ist ein sehr realistischer, menschlicher Blick, den ich auf mich habe. Und je mehr ich den auf mich habe, desto mehr kann ich das auch anderen gegenüber entwickeln und das übertragen. Viele Leute denken, ein hoher Selbstwert führt dazu, dass ich mich immer durchsetze, dass ich arrogant bin, eingebildet oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern gerade die Selbstakzeptanz führt dazu, dass das ein sehr menschlicher und reifer Umgang mit mir und mit anderen ist, auf eine sehr konstruktive Art und Weise. Und wenn die Leute ihren IQ erfahren, dann gucken wir uns an, was geht damit alles einher, was daran sind Herausforderungen, was daran sind Ressourcen und so weiter und so fort. Was ist auch schwierig für andere Leute? Also, dass wir auch versuchen, so ein Verständnis herzustellen. So bin ich, ich erkenne mich. Das ist aber auch herausfordernd oder der und der Aspekt daran ist auch herausfordernd für andere Leute. Und so kann ich mich realistischer sehen und auch realistischere und verständnisvollere Umgangsmöglichkeiten mit mir und mit anderen entwickeln. Und das ist Selbstakzeptanz. Es geht bei der Selbstakzeptanz ganz stark um eine liebevolle, verständnisvolle, konstruktive Haltung mir und anderen gegenüber.
Ja, verstehe. Ich kenne beide Arten von Menschen.
Mhm.
Ich beziehe das jetzt erstmal nicht auf mich, obwohl ja jeder mal so, was weiß ich, Anflüge von Größenwahn hat zum Beispiel.
Mhm.
Oder auch mal seine depressive Phase. Aber auf der einen Seite eine Menge Leute, die also mit diesem Selbstwertgefühl kämpfen, sich falsch fühlen, wie du sagst, aber auch einige Leute auch bei Mensa so mit dieser Haltung, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, also von wegen, ich bin für alles kompetent, ich bin ja hochbegabt. Diese Haltung sieht man ja leider dann selber oft nicht als Problem, sondern da sind ja das Problem dann die anderen, die mich nicht verstehen, aber weil ich bin ja so toll.
Mhm.
Wie ist da die Haltung jetzt der professionellen Psychotherapeutin oder Psychologin?
Ja, also ich bin immer sehr für Realität, was wir uns angucken. Also wenn ich so den Eindruck habe, da ist jemand, der sagt, ich bin hochbegabt und deswegen müssen sich die anderen nach mir richten und mir alle entgegenkommen. Das funktioniert natürlich einfach nicht in der Realität. Manchmal kommt man durch, also eine Frechheit kann auch siegen oder auch ein Dominanzgebaren kann einen auch weit bringen. Ja, gleichzeitig ist es natürlich so, also das wäre ein Vorteil für die Leute. Gleichzeitig ist es so, dass es auf viele unsympathisch wirkt und dann doch halt sozusagen Ablehnung generiert wird. Und das ist häufig auch eine Ablehnung. Manchmal wird sie offen gezeigt, manchmal ziehen sich die Menschen einfach zurück. Und ich habe ein Problem, dann in echte, authentische, tiefe Beziehungen und Bindungen zu kommen. Kann sein. Ich will es nie pauschal sagen. Das ist ein Risiko oder eine Gefahr. Und ich gucke mir das mit den Leuten an, ob denen das klar ist, ob die das mitkriegen. Und ich kann mich dafür entscheiden. Ich kann ja sagen, das andere ist mir wichtiger. Ich nehme diese negativen Effekte in Kauf.
Mhm.
Aber viele leiden dann ja doch darunter und wissen nicht, woran es liegt. Und wir gucken uns das an. Und meine Frage ist immer, welchen Effekt möchten Sie haben? Wie möchten Sie Ihr Leben gestalten? Was brauchen Sie dazu? Welche Effekte möchten Sie auslösen? Und gelingt Ihnen das durch Ihr Verhalten? Und wenn nicht, wie müsste man sich anders verhalten, damit Sie dahin kommen, wo Sie eigentlich hin möchten? Und da kann es auch mal sein, dass wir dann halt sehr in die Analyse gehen und schauen, wie sind denn da Dynamiken mit anderen Menschen? Und ich halte das für ganz wichtig. Und das ist auch eine Kritik. Also ich sehe Hochbegabung ja auch als eine Form der Neurodiversität oder Neurodivergenz. Und die Neurodiversität oder Neurodivergenz ist eigentlich eine Empowerment-Bewegung. Die Menschen, die neurodivers sind, haben sehr viel Abwertung und Ablehnung erfahren und empowern sich jetzt. Und die ganzen positiven Sachen werden in den Vordergrund gestellt. Und das ist super. Ist auch super für den Selbstwert. Aber wenn ich sozusagen nur das Positive sehe und nicht auch sehe, was ist auch kritisch daran, dann werde ich langfristig, wird es Probleme geben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zum einen uns das Positive angucken, aber auch die Risiken, die damit einhergehen oder die Auswirkungen und dass wir dann dafür realistische Lösungen finden. Das kommt manchmal ein bisschen kurz. Und ich glaube, wenn man das in der Therapie oder Beratung nicht mit berücksichtigt, dann fühlt sich die einzelne Stunde super an. Der Klient findet mich toll, ich finde den Klienten toll, wir haben ein starkes Bündnis, aber eigentlich schicke ich den in schwierige Situationen.
Mhm.
Und das ist nicht sinnvoll. Ja?
Verstehe. Gehen wir nochmal die weiteren Punkte durch. Also wir waren jetzt bei der Selbstakzeptanz. Als nächstes kommt die Selbstwirksamkeit und die Fähigkeitenpräsenz.
Ja.
Kannst du da noch die Sache ein bisschen näher erläutern und dazu was sagen?
Klar, also nächste Schicht, wir hatten jetzt Grundgefühl, dann kam Selbstakzeptanz, jetzt kommt Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit ist meine Überzeugung, etwas bewirken zu können, Effekte zu haben. Und die unterscheidet sich, oder ich habe sie extra nochmal dann von der nächstfolgenden Schicht der Fähigkeitenpräsenz unterschieden. Ich erkläre es mal zusammen, weil dann kann man es besser verstehen. Die Fähigkeitenpräsenz, das ist das, was die meisten Leute so mit Selbstwert verbinden. Ich weiß, was ich kann. So. Warum unterscheide ich das von der Selbstwirksamkeit? Ich mache das immer mit so einer Metapher. Also, wenn wir jetzt uns vorstellen, mal metaphorisch, jeder Mensch hat so einen Handwerkskoffer und da sind gewisse Handwerkszeuge drin, gewisse Tools. Die Fähigkeitenpräsenz, dabei geht es darum, dass ich weiß, was habe ich in meinem Koffer. Ich habe einen Schraubenzieher, ich habe eine besondere Art von Hammer, ich habe eine Säge, also was ist da drin? So. Dann ist es so, es gibt Menschen, die haben jetzt in ihren Koffer, der ist prall gefüllt und dann sage ich denen, dann bau doch mal ein Regal und dann sagen die, nee, das kann ich aber nicht, obwohl die eigentlich alle Werkzeuge hätten. Die haben eine geringe Selbstwirksamkeit. Und es gibt Menschen, ich brauche vielleicht 5 Werkzeuge, um ein Regal zu bauen, ich habe nur 3 und die sagen, ja klar, kein Problem, kriege ich irgendwie hin. Die haben eine hohe Selbstwirksamkeit. Ja, die Selbstwirksamkeit hat ganz viel damit zu tun, was ich mir zutraue, worauf ich zugehe. Eine Metaebene der Selbstwirksamkeit ist, ich kann Probleme lösen. Wenn ich sage, ich kann Probleme lösen oder ich kann mit Schwierigkeiten umgehen, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten im Leben. Dann kann ich auf viel mehr Dinge zugehen, weil ich sage, na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, werde ich aber damit klarkommen. Wenn ich denke, nee, ich komme nicht mit Schwierigkeiten klar, dann muss ich ganz viel im Leben vermeiden. Ja, und das hat dann auch immer wieder so Teufelskreise. Mein Selbstwert wächst ja, wenn ich schwierige Sachen erledigt habe oder bewältigt habe, ne? Selbstwirksamkeit ist nicht nur die klassische Leistung. Also nicht nur, ich kann ein Projekt wuppen. Selbstwirksamkeit kann auch sein, ich kann mich abgrenzen. Ich bin sozial kompetent. Ich kann meine Emotionen regulieren. Selbstwirksamkeit kann auch bedeuten, angenommen, ich wäre jetzt sehr erfolgreich im Leben und ich kriege eine Diagnose von einer fortschreitenden Krankheit und ich weiß, ich werde bettlägerig als Pflegefall enden, dass ich die Überzeugung habe oder davon ausgehe, das wird schwer für mich, aber ich werde mich mit der Situation so abfinden können, dass ich damit klarkomme. Auch das wäre Selbstwirksamkeit. Mhm. Und bei Hochbegabten ist es oft so, also ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ich hatte zum Beispiel ein Kind, 2. Klasse ist schon länger her, aber das ist so ein klassischer Fall. Da hat die Klassenlehrerin, wollte glaube ich eigentlich nett sein und die Kinder dürfen sich für den Sachunterricht ein Thema aussuchen. Und dann hat sich das Kind damals gewünscht, Euro-Rettungsschirm, 2. Klasse. Kann man sich vorstellen, das Thema wurde dann Tiere allgemein, so, ne?
Wow.
Aber das war so ein Schlüsselmoment, ne, dass diese Person gemerkt hat, das hat das gesagt und keiner hat reagiert. Weil keiner wusste, was damit anzufangen. Und es hat gemerkt, ich bringe Sachen rein oder das war auch ein Kind, das wollte immer darüber sprechen, was es interessiert. Und es war wie ignoriert, weil kein Kind konnte darauf reagieren. Die wussten überhaupt nicht, was das soll, so, ne?
Klar.
Oder jemand anders, der hat für die Klasse, Klassenfahrt, typisches Problem, wer geht mit wem in ein Zimmer, Konflikte und so weiter, hat er sich total Mühe gegeben und hat ein Programm programmiert, wie das am fairsten verteilt wird. Kam damit in die Schule und alle haben gesagt, ach, der Spinner. Und die haben sich das Programm noch nicht mal angeguckt. Und das heißt, wir haben als Hochbegabte, wir wissen vielleicht, dass wir das können, aber wir werden oft nicht verstanden. In Meetings, man hat eine Idee, aber die wird nicht verstanden, man kommt damit nicht durch. Und das schwächt zum Beispiel die Selbstwirksamkeit. Auch die Fähigkeitenpräsenz ist bei Hochbegabten häufig in Mitleidenschaft gezogen. Also wenn es ganz schlecht läuft, dann werden die Leute nicht erkannt. Ich hatte ja tatsächlich schon Leute, die hatten als Diagnose eine minderintellektuelle Fähigkeit. Da war wirklich war eine intellektuelle Beeinträchtigung diagnostiziert worden und die waren höchst begabt. Es kommt dazu.
Aber wie kann das denn passieren? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Wie geht sowas?
Also es gibt so Geschichten, also die Leute halten sich total zurück oder was wir ja auch des Öfteren haben, vielleicht kommt auch noch ein ADHS oder so dazu, dass die Aufgaben zu einfach sind, sie sind mir langweilig, ich mache dann viel. Ich schaffe es gar nicht, die zu lösen, weil ich mich nicht so runter reduzieren kann, weil ich für diese einfachen Sachen das nicht aufbringen kann. Oder steigt umso mehr, je höher der IQ wird, desto intuitiver werden manche Sachen. Viele Höchstbegabte sehen eine Matheaufgabe, wissen intuitiv das Ergebnis und die können auch in ihrem Kopf den eigenen Rechenweg nicht mehr nachvollziehen. Manchmal, wenn der Rechenweg nicht dasteht, kriegt man eine 6. Ne? Und die haben das Gefühl, ich kann was nicht, obwohl sie es können. Außerdem gibt es, bleiben wir mal bei der Höchstbegabung, weil man es da besonders sieht, es gibt ein Phänomen bei Höchstbegabten, so in einem IQ, im Hamburg-Wechsler-Intelligenztest, ist zum Beispiel immer wieder mal, dass man bei Höchstbegabten ein besonderes Profil feststellt, nämlich, dass die Wahrnehmungsgeschwindigkeit und das Arbeitsgedächtnis stark abfallen. Und manche erleben sich auch selber als sehr langsam. Und Das sind dann Sachen, die zu Fehldiagnosen führen können, zum Beispiel. Oder die Leute zeigen sich halt einfach überhaupt nicht mehr. Oder das Lernen von Routinen und Wiederholungen fällt so schwer, dass ich es nicht mache. Und dann habe ich ab der Mittelstufe doch Löcher. Ne? Und dann wird die Fähigkeit auch falsch eingeschätzt. Also das wären so Sachen, wie es zu dieser mangelnden Fähigkeitenpräsenz kommt. Und eine Sache will ich noch dazu sagen. Wir haben ja auch das Imposter-Syndrom, ne? Also dieses Hochstapler-Syndrom. Ja. Auch das ist ja verknüpft mit der Fähigkeitenpräsenz. Ich glaube, ich habe die eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich bin eigentlich nicht intelligent. Und eine Sache, die dazu führt, ist, wenn ich hochbegabt bin, wenn ich jetzt eine Matheaufgabe sehe, dann kommt die mir leicht vor. Also ich weiß das Ergebnis einfach. Das ist kein besonderer Aufwand für mich. Für andere ist diese Aufgabe aber schwer. Und die sagen, die kommen dann auf mich zu und sagen, wow, super, was hast du da gemacht? Das fühlt sich für mich aber ganz anders an. Für mich war es nicht anstrengend. Und es gibt eine permanente Diskrepanz von, die Leute sagen, boah, toll, was du kannst. Und ich denke, was kann ich denn? Für mich ist das ganz normal. Und da gibt es dann auch eine Diskrepanz, dass ich immer denke, also irgendwann werden die das bemerken. Das heißt, wenn ich hochbegabt bin, dann ist sozusagen das ja verschoben, was ich als Leistung erlebe und anerkenne, ne? Und was sich für mich auch als Leistung anfühlt. Das heißt, viele Hochbegabte auf der absoluten Ebene bringen die ganz viel Leistung und können ganz viel, aber es fühlt sich für uns nicht so an, weil es sich für uns easy peasy und normal anfühlt. Und das führt auch zu einer Verschiebung in der Bewertung der Fähigkeitenpräsenz. Ist das so nachvollziehbar?
Mhm. Ja, ist es.
Es ist sehr nachvollziehbar. Gerade dieses Imposter-Syndrom, die vorletzte Folge hatten wir genau darüber gesprochen und so leimpsychologisch, wie Lina und ich unterwegs sind. Und das eben dieses, eigentlich kann ich nichts und hoffentlich merkt es keiner.
Genau. So. Ich habe zum Beispiel bei meinem Abi, als ich dann im Abi 16 geworden bin, dachte ich auch so, wie kann es sein, dass du jetzt in Englisch nur, keine Ahnung, 10 Punkte geschrieben hast? Ja. Obwohl ich halt 16 war und ein Abi gemacht
genau.
habe. So. Aber ja, geht schnell dann.
Genau. Und die Rahmenbedingungen, ne, hast du ja auch gar nicht mehr. Du bist erst 16 und so weiter. Ne, das hast du auch gar nicht mehr mit einbezogen in deine Bewertung.
Genau.
Es ging nur um dein Erleben. Und dann kommt vielleicht noch der kritische Teil dazu. Habt ihr auch schon mal, also Fixed Mindset, habt ihr auch schon mal gemacht? Wäre auch noch eine spannende Erklärung hierfür?
Nein.
Mir sagt das nichts, erklärt sehr gerne.
Ah, also das ist auch eine spannende Geschichte, die wir dann auch bei, ja, im Bereich Selbstwirksamkeit und Fähigkeitenpräsenz anbiedern können. Es gibt eine spannende Forschung, ist in Deutschland kaum bekannt. So langsam schwappt das rüber. In Amerika ist das ein ganzer Forschungszweig mit Bilderbüchern, Workbooks für Jugendliche und so weiter. Und es ist ein tolles Konzept. Die Forscherin, die dafür maßgeblich steht, ist Carol Dweck. Und wenn man will, kann man mal im Internet gucken. Also auf der Können macht Spaß-Seite findet ihr das auch alles beschrieben. Aber ihr könnt auch im Internet gucken. Da hat die so tolle Erklärvideos, wo das so gezeichnet wird, ne? Und sich das dann erklärt. Ich glaube, RSA-Videos sind das oder so. Also ist spannend auf Englisch und da werden auch Forschungsergebnisse dargestellt. Und was haben die festgestellt? Also es gibt ein Fixed Mindset und ein Growth Mindset. Und bei einem Fixed Mindset ist es so, nur die Leistung zählt. Also ich bin ergebnis- und erfolgsorientiert. Also es muss die Eins in Mathe sein zum Beispiel. Wenn ich jetzt eine gute Leistung erbringe, dann habe ich eine bestimmte Interpretation, nämlich ich führe das auf eine stabile Eigenschaft zurück. Also ich habe eine Eins in Mathe, weil ich intelligent bin. Bis dahin könnte man ja noch sagen, okay, was soll daran so schlimm sein? Die Falle schnappt allerspätestens im Umkehrschluss zu, nämlich wenn ich jetzt eine 3 schreibe, dann heißt das, ich bin nicht intelligent, ich habe die Eigenschaft verloren. Und für Menschen mit einem Fixed Mindset ist es so, wenn man denen Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden anbietet, die tendieren zur Vermeidung und suchen sich die leichten Aufgaben raus. Warum? Weil es sozusagen ein Schwarz-Weiß-Denken ist und weil mein Selbstwert immer at stake steht. Wenn ich eine Aufgabe nicht kann, dann heißt das ja, ich bin dumm und da muss ich mich total hinterfragen. Und auch das führt zu einem sehr, ja, das führt zu einem sehr instabilen Selbstwert. Wenn es klappt, ist super. Wenn es nicht klappt, ist es vernichtend. Und das ist ein hohes Risiko, also vermeide ich herausfordernde Aufgaben. Das wirkt sich wiederum auf die Selbstwirksamkeit aus, weil ich dann ja nicht erlebe, ich kann schwere Sachen schaffen, ich habe Fähigkeiten dafür, ich kriege das irgendwie hin, ja, kann mir diese Kompetenzen auch nicht aneignen. Und auch fürs Imposter-Syndrom, das ist genau dieses, ich werde entdeckt werden, eigentlich bin ich gar nicht so schlau. So, es ist ja nicht stabil, Und der Gegenentwurf ist das Growth Mindset. Das sind Leute, die haben eine Lernorientierung und eine Prozessorientierung. Wenn die jetzt was nicht schaffen, die führen Erfolg nicht auf eine stabile Eigenschaft zurück, sondern auf modifizierbare Variablen, wie zum Beispiel Anstrengungen, Strategien, die ich angewendet habe, etc. Und wenn ich jetzt eine 3 in Mathe schreibe, dann heißt es nicht, dass ich dumm bin, sondern ist die Frage, okay, was muss ich anders machen? Muss ich mich mehr anstrengen? Wie würde mir das gelingen? Brauche ich eine andere Lernstrategie? Wie auch immer. Und wenn man den Leuten verschieden schwere Aufgaben gibt, dann ist es so, dass sie sich tendenziell die schwereren aussuchen, weil die können nur gewinnen, die können sich nur entwickeln.
Ja.
Und jetzt habe ich immer wieder auffallend viele Hochbegabte mit einem Fixed Mindset und ich erkläre mir das folgendermaßen. Wenn wir in der Schule sind, normalerweise ein guter Lehrer macht das so, also wenn jetzt das Kompetenzniveau vom Kind auf genau, erster Schultag, das Kind hat ein Kompetenzniveau und der Lehrer gibt genau auf der Höhe des Kompetenzniveaus die ersten Aufgaben mit, weil die sollen jetzt nur Spaß machen, ne? Weil die Kinder sollen ja lernen, Hausaufgaben machen, Spaß will ich mehr von, so, ne? Das mache ich irgendwie 2-3 Tage und dann ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin erhöht dann die Aufgabe ein ganz kleines bisschen über das Kompetenzniveau vom Kind. Vielleicht muss es sich 30 Sekunden länger konzentrieren, als es Spaß macht. So. Und dabei lernt das Kind zum einen Soft Skills, Durchhaltevermögen und so weiter. Wie motiviere ich mich? Wie halte ich auch mal aus, wenn sich was nicht so toll anfühlt und so weiter? Und Strategien. Lernstrategien zum Beispiel. Und es ist so, wir sind nur stolz auf was. Also Stolz ist eine Belohnung für Anstrengung. Wenn wir uns angestrengt haben und wir schaffen das, dann kriegen wir ein richtig gutes Gefühl. Und wenn wir ein gutes Gefühl haben, wollen wir das nochmal haben. Und es hilft dabei, Dinge zu behalten, zu etablieren und so weiter im Alltag. Gute Gefühle. Wird Dopamin ausgeschüttet, das unterstützt Lernprozesse. Das ist eine ganz wichtige Funktion von als angenehm erlebten Gefühlen. Und das kriegen wir nur, wenn wir uns angestrengt haben. Sonst würden wir uns auch nicht anstrengen, wenn wir keine Belohnung davon hätten. Und bei Hochbegabten ist es jetzt so, ne, bei den Kindern, dann wird sozusagen, die müssen jetzt 30 Sekunden länger anstrengen, kriegen positives Gefühl, haben Strategien gelernt etc. Und dann kann ich diese Diskrepanz immer weiter erhöhen und die Lücke zwischen meinem Kompetenzniveau und der Aufgabe kann immer höher werden. Und ich eigne mir Kompetenzen, Kompetenzen, Kompetenzen an und kann das. Und ich merke auch, es liegt an Anstrengung und Strategien. Das kann ich darüber ja auch erfahren und darauf zurückführen. Bei den hochbegabten Kindern ist es so, die haben Kompetenzniveau und die Aufgaben, die angeboten werden, liegen unter dem Kompetenzniveau. Und erstens kommt dabei raus, ich kann mir diese ganzen Strategien, ob das jetzt Emotionsregulationsstrategien oder Lernstrategien sind, kann ich mir gar nicht aneignen, weil ich brauche sie nicht. Und das zweite ist, wenn die Aufgabe leichter ist als das, was mein Können ist, wenn ich jetzt die Matheaufgabe löse, dann ist die Schlussfolgerung, es liegt daran, dass ich intelligent bin, die richtige. Es hat nicht daran gelegen, dass ich Strategien angewendet habe. Mhm. Und das heißt, wenn ich unterfordert bin, dann lande ich oder dann kann ich im Fixed Mindset landen, weil ich eben nicht erfahre und nicht brauche, Strategien und so weiter zu generieren. Und es liegt wirklich daran, dass ich intelligent bin, dass ich die Aufgaben löse. Und das sind dann auch immer wieder Leute, die eine ganz starke Vermeidungstendenz haben oder die fangen was an und in dem Moment, wo es schwierig wird, lassen die sofort alles fallen.
Mhm.
Das ist immer ein Phänomen, was mir immer wieder auch bei Hochbegabung unter die Augen kommt sozusagen und das Fixed Mindset wäre eine Erklärung dafür. Und das wirkt sich natürlich auf die Fähigkeiten, Präsenz und die Selbstwirksamkeit auch aus, ne?
Ja.
Mhm.
Boah, spannend.
Ja. Wie passt das aber damit zusammen, dass Hochbegabte ja auch oft überdurchschnittlich viel Neugier haben und ja auch oft besonders schwere neue Dinge tackeln? Also zum Beispiel wir einfach einen Podcast gemacht haben und solche Beispiele gibt es ja unzählig.
Mhm.
Weil das passt für mich in meinem Kopf ein bisschen nicht mit dem Fixed Mindset zusammen.
Ja, also das eine ist ja auch, je mehr Spaß dir was macht, desto weniger musst du dich motivieren. Du brauchst dafür weniger Emotionsregulationsfähigkeiten, wenn es dir Spaß macht, ne? Und du hast natürlich auch dieses Neugier-Element. Die Frage wäre jetzt, hältst du durch, wenn es mal eine Weile nicht läuft? Also Anfang ist sowieso, also klar, kann beim Fixed Mindset auch, das sage ich, lass von allem die Finger, wenn ich denke, ich schaffe es nicht. Anfang geht dann bei einem Interesse oder so häufig ja noch, ne? Aber wie ist es dann, wenn es weitergeht? Manche fangen auch gar nicht an, das stimmt schon. Und es sind ja auch Sachen, also ich sag mal, das Grundgefühl ist sehr basal und umfassend, ne, bin ich gewollt, bin ich nicht gewollt oder sowas, ne? Je weiter wir nach außen kommen, desto bereichsspezifischer sind die Sachen auch. Also zum Beispiel bei der Fähigkeitenpräsenz kann ich sagen, kann ja sein, dass ich sage, ja, ich bin der Meinung, ich bin gut in Mathe, aber ich bin schlecht in Deutsch. Oder bei der Selbstwirksamkeit kann ja sein, dass ich sage, na ja, ich kann mich schlecht abgrenzen, aber ich kann schon Leute dazu bringen, sich in meiner Art und Weise zu verhalten, weil ich gut steuern kann oder sowas. Ja, aber jetzt sozusagen in bestimmten Situationen kann ich schlecht abgrenzen. Das ist eine Bereichsspezifität, ne? Und dann wäre halt auch die Frage, ob zum Beispiel es auch Bereiche gibt, das erlebe ich zum Beispiel auch, dass vielleicht der Sportbereich besonders ist. Da habe ich doch irgendwie gelernt, dass wenn ich mich anstrenge, dass es gut funktioniert und in dem Bereich klappt das dann auch.
Okay.
Oh, ich halte gerade die Luft an, weil das ist so intensiv und ich bin gerade so im Zwiespalt, weil auf der einen Seite, ich würde einfach dir gerne weiter zuhören, weil es bestätigt ganz viel, was wir selber erfahren haben und führt darüber hinaus, also dieses Fixed Mindset und so finde ich hochspannend. Auf der anderen Seite gucke ich natürlich auch auf die Uhr, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde geredet. Ich würde sehr, sehr gerne dieses Gespräch vielleicht in einer weiteren Folge weiterführen, weil es ist wirklich, boah, also
ja.
Ich muss das mal richtig sacken lassen. Also heavy ja. Stuff in jeder Hinsicht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unsere Zeitbegrenzung. Insofern würde ich sagen, wir kommen hier langsam zum Ende.
Mein Vorschlag wäre, Erwin, wenn ich da einmal reingrätschen darf. Ich würde den letzten Faktor noch machen, sonst ist es so offen und den mache ich ganz kurz. Und dann enden wir.
Das ist Punkt 5 mit dem System, ne?
Genau, genau. Das sage ich noch ganz kurz und dann können wir enden und gerne ein andermal zu diesem oder anderen Themen weitersprechen. Alles, was wir hatten, Grundgefühl, Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit und Fähigkeitenpräsenz, das ist intrapsychisch, das ist in der Person. Und jetzt gibt's noch einen anderen Faktor. Also wir sind ja nicht losgelöst von anderen Menschen. Die Personen sind natürlich eingebettet in Systeme und Systemdynamiken. Und das wirkt auch noch auf den Selbstwert ein. Und ganz kurz nur gesagt, kennen wir, ein Kind ist in der einen Klasse, es geht ihm ganz schlecht. Wir wechseln die Klasse und es gibt massive Veränderungen auch im Selbstwert. Und das heißt, der fünfte und letzte Faktor sind die Systemdynamiken. Und da wissen wir, dass die auch häufig nicht ganz günstig sind in unserem Schulsystem für Hochbegabte. Und ja, ich glaube, kann man sich vorstellen, muss man nicht mehr viel mehr zu sagen. Das war's.
Danke.
Ja, das Beispiel mit der neuen Klasse ist natürlich ein schlagendes Beispiel. Das hat jeder schon mal zumindest im Umfeld mitbekommen, dass sich dann Leistungen und Verhalten und so komplett verändern können, wenn sich das Umfeld ändert. Ja. Bitte, Lina, du warst gerade.
Genau, ich würde gerne noch eine abschließende oder gegebenenfalls anschließende an neue Folgen Frage stellen zum Abschluss der jetzigen Folge. Ich könnte mir vorstellen, weil ich mir gedacht habe, so, ich glaube, viele haben erstmal das Grundgefühl, wo sie jetzt denken, boah, da bin ich eigentlich gar nicht so gut, wenn ich mal überlege. Mein Elternhaus war irgendwie schwierig oder ich habe schon von klein auf so Probleme gehabt. Wenn du jetzt einen ganz einfachen Hands-on-Tipp mitgeben kannst, wie man das Grundgefühl leichter mal so zumindest ein Pünktchen hochheben kann, würdest du sagen, da gibt es was, wo ich mich selber schon mal ein bisschen stärken kann?
Also, das Grundgefühl ist das Allerkomplexeste und am schwierigsten zu verändern, ne? Weil wir sozusagen da ja auch emotionale Muster haben und so. Und wie ich damit arbeite, ganz häufig ist, es gibt so ein Emotionsanalyse- und Regulationsschema, das alle Faktoren, das die Wissenschaft kennt, was eine Emotion beeinflusst, umfasst. Und das sind 9 Stück. Und wir gucken uns die alle an und haben dann ganz viele Ebenen, auf denen man ja Einfluss nehmen kann und gucken, welche Ebene ist für sie am hilfreichsten. Aber ich will eine Sache sagen, die auch in diesem Analyseschema drin ist und wo du sagst, so ein ganz genereller Tipp, ne, weil es ist ja auch oft sehr, sehr individuell, was oft übersehen wird, das Grundgefühl und generell unser Selbstwertgefühl hat ganz viel auch damit zu tun, wie wir körperlich aufgestellt sind und wie gut wir versorgt sind. Ihr kennt das bestimmt. Wenn ihr schlecht geschlafen habt, wenn ihr Kopfschmerzen habt, ewig keinen Sport gemacht und schlecht gegessen. Und dann kommt eine Kleinigkeit, dann schlägt das voll durch. Wenn ich im Urlaub bin, wenn ich Sachen gemacht habe, die positive Emotionen auslösen, ob das jetzt mit anderen Menschen ist oder was für mich Erfüllendes, dann ist mein Puffer größer, wenn ich mich in einem positiven Grundzustand befinde, körperlich sowie emotional. Wenn dann was Negatives kommt, dann muss sich viel mehr von der Physiologie verändern, bis es sich wirklich so schlimm anfühlt. Und das heißt, wahrscheinlich ungewöhnlich, dass sich da, wahrscheinlich rechnet man damit nicht, aber tatsächlich, wie ihr euch versorgt, sowohl körperlich als auch von dem, wie viel positive Gefühle, für wie viel positive Gefühle ihr sorgt in eurer Alltagsgestaltung, in eurer Lebensgestaltung, das hat einen riesigen Einfluss und wird oft übersehen.
Mhm. Wow, aber das ist ja ein super Tipp. Geht raus joggen, esst Salat und schlaft 8 Stunden.
Ja. Und sucht euch nette Menschen und tolle Hobbys und Kleinigkeiten. Also es ist ja nicht eins, wird es nicht kippen. Wenn ihr Blumen mögt, stellt euch eine Blume auf den Tisch. Ja, so. Also jede kleine Emotion ist ein kleiner Schutzfaktor.
Das finde ich mal einen sehr realistischen Hinweis oder realistische Hinweise. Und vor allen Dingen lebensnah und greifbar.
Ja.
Bevor ich in die tiefe Analyse gehe und mir sonst wie Gedanken mache, finde ich sehr angenehm und sehr, ja, handfest und praktikabel. Gefällt mir. Frauke, ich bin, wie gesagt, also sprachlos, beziehungsweise einfach überrollt. Das war wahnsinnig viel Input. Das war total intensiv und in jeder Hinsicht beeindruckend. Ich sage vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, ja.
Bin richtig happy, dass es zu dieser Sitzung endlich gekommen ist. Es war eine etwas längere Anlaufzeit, aber so ist das im Leben. Und ich hoffe, wir können da möglichst zeitnah zu einer Fortsetzung kommen. Das würde mir sehr gefallen. Und
mir auch, ja. Es gibt noch einiges, wo man da noch reden kann.
Da gibt's vieles, wo man einhaken kann. Und ich weiß eben von unseren Hörern, von dem Response, den wir kriegen, also zum einen, dass es wirklich viele gibt, die immer wieder auf dich hingewiesen haben, so, ihr müsst mal was mit Frauke Niehus machen und die sich genau mit diesen Themen für sich selber intensiv beschäftigen. Also insofern, ja, da kommt vieles zusammen, was zusammengehört und das ist toll. Also danke für deine Zeit, danke für deine Ausführungen und ich sage tschüss und wünsche uns allen alles Gute und ein gutes Selbstwertgefühl.
Ja, vielen Dank. Ich danke euch.
Genau, danke auch von meiner Seite. Nochmal kurz zur Abmoderation. Links sind wie immer in den Shownotes. Ich werde auch deine Flyer zu dem Modell, zur Website alles verlinken. Und ansonsten findet man uns auf Instagram, wie immer. Dann Erwins Lieblingsseite bei mir, Coffee, falls ihr uns unterstützen möchtet. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn wir uns auch zu dritt bald wieder sehen würden. Und damit sage ich tschüss Erwin, tschüss Frauke, es hat mich sehr gefreut.
Tschüss.
Tschüss. 130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Hier noch einige Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Lina und ich sind beide Mitglieder bei Mensa, der größten Vereinigung von Hochbegabten weltweit. Insgesamt gibt es auf der Welt rund 250.000 Mitglieder, in Deutschland sind es knapp 20.000. Das Besondere an Mensa ist, man kann dort nur Mitglied werden, wenn man einen nachgewiesenen IQ von 130 oder höher hat, daher der Name unseres Podcasts. Das Besondere an uns beiden ist, Lina ist 20 Jahre, ich bin 68 Jahre alt. Wir sehen also das Thema Hochbegabung unter sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten und unter sehr unterschiedlichen Perspektiven. Wir sprechen über Familie, über Freunde, über Eltern, über Schule, über Späterkannte, eben über den ganzen Kosmos, was Mensa gerade ausmacht. Und wir holen uns von Zeit zu Zeit Gäste dazu, die aus ihren Erfahrungen berichten oder uns mit ihrer Expertise bereichern. Das Ganze passiert ehrenamtlich. Wir machen das aus Spaß und aus Interesse am Medium und freuen uns über Reaktionen, über Kommentare in jeder Hinsicht, über Kritik. Wir sind erreichbar per Mail über 130undmehr@web.de und man findet uns auf Instagram unter 130undmehr. Außerdem, da wir das Ganze ehrenamtlich machen, und es natürlich sehr viel mehr Zeit kostet als erwartet und wir auch alles, was es zu finanzieren gibt, selbst von unserem eigenen Geld bezahlen, haben wir eine kleine Seite eingerichtet auf der Webseite buymeacoffee.com. Dort kann man uns virtuell einen Kaffee oder auch zwei spendieren. Man findet uns dort auf buymeacoffee.com/130 und mehr. Wir freuen uns über jede Unterstützung, über jede Zuwendung, werden jeden, der uns einen Kaffee spendiert, loben und preisen und hoffen einfach, dass es euch gefällt und ja, dass ihr dabei bleibt und uns Anregungen gibt, Kritik gibt und uns hoffentlich weiterhin unterstützt. Vielen Dank.